Hallo Leute, willkommen zum dritten und bislang letzten Expendables, den wir hier für euch besprechen. Aller guten Dinge sind drei und Mann war der gut, nicht wahr Kai?
Ja, hallo Todd Christmas.
und der Kanye Ross unter den Podcastern.
Ja, der dritte Teil. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen und ging damals zumindest eher enttäuscht raus nach diesem doch grandiosen zweiten Teil.
Ja, aber im Kino war bestimmt die 16er-Version, oder?
Das macht's doppelt schlimm. Damals war es die FSK 16-Version. Wir haben jetzt die FSK 18-Version gesehen, die aber auch an Härte deutlich eingebußt hat im Vergleich zum zweiten Teil.
Das stimmt, das stimmt. Wobei du mir im Vorfeld, weil ich habe ja auch den dritten Teil, beim zweiten habe ich ja gedacht, ich hätte ihn gesehen, und es war gar nicht so. Es wäre natürlich jetzt lustig gewesen, wenn ich den dritten geguckt hätte und ach klar, das war der, den ich gesehen habe. Nein, so war es aber nicht. Den habe ich ja tatsächlich vorher gar nicht gesehen. Aber du hattest mir ja schon gesagt, dass der in den USA dieses PG-13-Rating gekriegt hat. Und so die Action und so, das ist eigentlich gar nicht das Problem von dem Film. Und ja, da würde ich dir absolut zustimmen.
Ja, der Film hat andere Probleme. Also wir haben es ja im Vorfeld schon so gagmäßig so ein bisschen abgefrühstückt. Todde, wir haben viel zu viel Erfahrung jetzt. Wir haben viel zu oft miteinander gepodcastet. Das klappt alles viel zu gut. Deswegen kündige ich dir und werde mir in Zukunft einfach neue, unerfahrene Leute suchen.
Das ist ein guter Plan. Aber ne, um in der Tradition des Films zu bleiben, such dir bitte keine Leute aus, die schon Podcast-Erfahrung haben mit irgendwem anderen, sondern such dir bitte einfach Leute aus, die pfeifen können. Weil wer pfeifen kann, der kann auch sprechen.
Genau, und Pfeifen gibt es genug hier in dem Film, um mal diese großartige Überleitung zu bringen. Also von den neuen Leuten, die man jetzt hier angeheuert hat, also ich weiß nicht, die sind mir alle derart egal. Also die hätten einfach draufgehen können und hätte ich gesagt, oh ja, dafür waren sie da, so werden sie auch quasi eingeführt als Kanonenfutter.
Ja, und ich sag mal, ich habe eigentlich, also Wenn dieser Film aus meiner Sicht Expendables würdiger wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar so gelaufen, so ähnlich wie beim zweiten Deadpool, wo erst ganz groß das Team aufgebaut wird und die dann alle einfach innerhalb von 2 Sekunden platt sind.
So. Genau, ja.
Das, so, ich habe wirklich noch ein bisschen mit sowas gerechnet, als die im Flugzeug auf dem Weg zu ihrer Mission waren. Was ich aber noch schlimmer eigentlich fand, war, wie man überhaupt dazu gekommen ist, dass diese jungen Kanonenfutterleute überhaupt rekrutiert wurden, weil das ausgerechnet Terry Crews da so theatralisch dramatisch angeschossen wird, nicht erschossen, sondern einfach angeschossen wird, fand ich halt völlig unnötig.
Ja, ich fand es erstens unnötig, musste natürlich einfach vermutlich aus finanziellen Gründen Platz machen, damit andere Leute in den Film treten können. Aber ich sag mal, die Beweggründe, die Barney dann hat, das Team aufzulösen, die sind ja noch hanebüchene.
Ja klar, vor allen Dingen würden die Gründe, und als ich die Szene erst gesehen habe, da habe ich sogar gedacht, dass das ein bisschen in die Richtung geht, weil da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Film, mit dem man quasi so die Schrecken des Krieges und so die Nachteile von dem, was die da die ganze Zeit gemacht haben, aufzeigen will. Und Barney löst jetzt das Team auf, weil er einfach nicht will, dass seine Freunde, seine Familie, dass die stirbt. Was ja wirklich wortwörtlich in dem Film quasi komplett ausgeschlossen wird, in der Szene, wo er halt sagt, in dem Job kann man sich auf niemanden verlassen und wenn du hier Freunde oder Familie suchst, bist du am falschen Ort.
Ja.
Ich so gedacht habe, okay, in den letzten beiden Filmen kamt ihr eigentlich sehr Freunde-familienmäßig rüber, aber ja, okay, was weiß ich denn schon?
Ja, ich sag mal so, also man hat ja quasi unsere Anti-Helden in gewisser Weise ins Herz geschlossen. Nach Teil 1 und Teil 2, vor allem nach Teil 2, und die werden jetzt einfach mal ausgekramt. Und wen bekommen wir dafür? Wir bekommen hier einen Kellen Lutz, einen Ronda, sag mal, wie heißt sie?
Ronda Rousey.
Rousey, okay. Habe ich vorher immer falsch ausgehört. Und wir bekommen noch den nervigsten Charakter ever, nämlich Antonio Banderas alias Galgo.
Ja, und Victor Ortiz bitte nicht vergessen.
Genau.
So, und ich sag mal, die richtige Antwort auf Victor Ortiz, auch wenn man den Film gesehen hat, ist wer?
Genau.
So, ich weiß gar nicht, ob seine Rolle einen Namen hat, aber so, das ist immer der zwischendurch mal auftaucht, aber der hat, ich weiß gar nicht, hat er ihn?
Der heißt Mars.
Okay, aber ich überlege gerade ernsthaft, hat er im Film irgendeine herausstechende Eigenschaft?
Er ist einfach da, er läuft manchmal nur so das Bild wie so ein Comic-Held, also so Comic-Figur.
Weil wir haben schon festgestellt, Kellen Lutz kann Motorrad fahren, Glenn Powell hat so einen komischen Pip-Boy am Arm, ne? Also wer die Fallout-Spiele kennt, der wird das Prinzip kennen. So ein riesiger, überdimensionaler Computer, den man ganz bequem am Handgelenk führt, der heutzutage halt von jedem Smartphone eigentlich ausgestochen werden könnte. Ja gut, Ronda Rousey, also ich möchte jetzt Ronda Rousey nicht schlecht machen, aber ihr hervorstechendstes Merkmal ist, sie ist eine Frau in dem Film, also Ende. Ja, und Victor Ortiz ist einfach nur.
Ja, der ist einfach nur da, aber was den hatte ich auch komplett vergessen. Also hättest du mich im Vorfeld gefragt, wer ist da dabei, dann hätte ich dir so ein paar Leute nennen können.
Du hast ihn ja gerade schon vergessen und
ja.
Kleiner Blick hinter den Vorhang. Also ich glaube, du hast vor 4 Minuten den Film beendet und ich vor 8 oder so.
Genau,
also.
Ja. Das heißt, er ist absolut unbedeutend. Das wäre mir nicht mal aufgefallen, wenn er einfach am Ende gar nicht mehr dabei gewesen wäre.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er am Ende dabei war.
Das ist es, da sind wir schon wieder. Aber ja, Glenn Powell, das ist doch auch derselbe, der eigentlich den ganzen Endkampf verpasst hat, weil er diesen Schacht hochgeklettert ist.
Genau. Und Kellen Lutz, der ist halt mit dem Motorrad durch die Gegend gefahren, um einmal in so einem Halbsprung im Vorbeispringen eine Granate in das Schussrohr da vom Panzer zu werfen. Und danach hat er nochmal einen ganz hohen Sprung gemacht, um sich dann an einer Stange festzuhalten und aus dem Hängen rauszuschießen.
Aber bitte, Toll, das könntest du auch nicht.
Das stimmt, aber das könnte ich weder mit noch ohne Motorrad zugegebenermaßen. Aber ich würde sagen, also das, was er gemacht hat, hätte er halt auch ohne Motorrad machen können. Aber man hat uns ja, als er rekrutiert wurde, was halt auch schon, also er ist so ein komischer Straßenkämpfer gewesen. Er kriegt auf die Fresse. Eigentlich spricht überhaupt nichts dafür, den Typ einzusetzen. Und als sie quasi schon sagen, na ja, dann sind wir wohl umsonst hier hingekommen, dann sagt er so irgendwie, als ob er sich gerade ganz geschmeichelt fühlt. Nein, seid ihr nicht. Aber das war's dann auch so. Und dann fährt er mit seinem Motorrad weg, was er ja nur deswegen macht, damit wir uns hinterher, wenn er in dieser Kampfszene Leute mit Motorrädern sieht, damit wir als Zuschauer uns direkt denken, ah, der sieht Motorräder. Dann klaut er sich doch bestimmt jetzt eins davon und tada, macht er auch.
Ja, ich fand ja den Endkampf, also wir springen jetzt ein bisschen dahin, aber wir werden auch über andere Dinge reden. Also man sieht ja diesen brachialen Endkampf und ich sag mal, der ist ja bis auf verschiedene Aspekte wieder ganz gut inszeniert und zwischendurch sieht man so alle 5 Minuten diese kurze Szene im Schacht, wie der immer noch da dieses hochklettert. Und da dachte ich mir auch, oh, immer noch kommt der auch irgendwann mal oben an und macht irgendwas anderes.
Ja, aber das war ja die Fähigkeit, die sie uns gezeigt haben. Er hat den, ich nenne ihn mal Taschencomputer, der in keine Tasche passen wird. Und er kann klettern. Das wird uns ja am Anfang auch gezeigt.
Herausragende Fähigkeiten, ja.
Absolut, absolut. Noch viel herausragender finde ich eigentlich nur die Fähigkeiten von Wesley Snipes. Weil mit Wesley Snipes haben wir endlich mal einen bei den Expendables, der mit Messern wirft.
Ja, wir hatten im ersten Teil hatten wir da jemanden, der sich immer duelliert hat mit Lee. Und im zweiten Teil hatten wir jemanden. Und im dritten Teil, ach guck mal, da hatten wir schon wieder jemanden, der so mit Messern, der zufälligerweise irgendwie 8 Jahre im Knast saß.
Genau.
Ja,
Also das war schon echt ganz schön bizarr. Also, und ich muss sagen, was mir an dem ganzen Film wirklich am allermeisten gefehlt hat, was der zweite so grandios hingekriegt hat, diese ganzen Meta-Anspielungen auf irgendwelche Filme, die die Leute vorher gemacht haben.
Ja, das also, kam nur in Nuancen mal raus. Du hast ja, es mir ja eben am Ende nochmal mitgeteilt. Ja, ja. Aber das Traurige an dem Film ist eigentlich das Beste an dem Film, nämlich von allen drei Teilen ist Mel Gibson eigentlich der beste Antagonist.
Oh ja. Also Mel Gibson als Antagonist funktioniert einfach mega gut. Gerade weil er ja auch immer so diese Sarkasmusnote mit einbringt. Also, ne, ich sag mal, er ist halt einfach so ein augenzwinkerndes Arschloch. Ne? Also zwischendurch schon wirklich fast Schnäuzer zwirbeln, aber eben immer nur fast.
Ja, er hat ja auch Charakter und ich sag mal, sein Charme, den Mel Gibson zweifellos hat, auch in dieser Szene, als man ihn dann entführt hat und er quasi eigentlich so diesen Monolog hält und damit eigentlich nur bezweckt, die Leute hinzuhalten. Das hab selbst ich nicht durchschaut, weißt du?
Ja, und das war auch richtig, richtig geil und vor allem bei dem Monolog habe ich mir gedacht, okay, Stonebanks, ich komme zu dir. Ich arbeite jetzt mit dir. Team eigentlich Stonebanks, hast du recht.
Ja. Ja, nee, also der macht das schon wirklich großartig. Auch am Ende, als er quasi so diesen Angriff auf die Expendables dann, wie du schon sagst, so sarkastisch immer kommentiert, ach bitte, ihr schafft keinen davon zu töten und überhaupt mal zu verletzen.
Genau, ihr schafft es nicht, 10 Leute zu töten oder zumindest mal zu verletzen und dann schießt da einfach mal 2 Leute ab und dann seht ihr, wie einfach das ist. Das ist einfach schon wirklich, das war schon wirklich geil. Bei ihm habe ich halt, haben sie halt voll die Chance verpasst. Man hätte ja gar nicht irgendwie was an Dialogen oder so bringen müssen. Es hätte schon gereicht, wenn er mit so einem Ford Interceptor angekommen wäre wie Mad Max oder wenn er irgendwann mal mit so einer doppelläufigen abgesägten Schrotflinte geschossen hätte. Das hätte mir ja an Anspielung auf Mad Max schon gereicht, dass ich einfach gesagt hätte, ja, geil. Ihr habt's gebracht und ich sag mal, aber Mel Gibson wirklich auch für mich einfach bis wirklich zu seinem Ende echt eigentlich der stärkste Charakter in dem Film. Und ja, das, was du gerade angesprochen hast, was ich vorhin nochmal erwähnt habe, das war dann halt ja wirklich so quasi sein Schlussdialog, ne, weil er ja nach Den Haag gebracht werden sollte, um als Kriegsverbrecher da vor Gericht gestellt zu werden. Und er dann quasi so eigentlich schon völlig durchsiebt zu Stallone nur sagt so, und was ist mit Den Haag? Und Stallone sagt dann nur, ich bin Den Haag.
Naja, ich bin das Gesetz. Ja.
Genau. Ne, und das waren immer so, wenn diese Szenen, wenn so Teil 2, die Qualitäten von Teil 2 durchgeschimmert sind, das war immer der Teil, wo der Film wirklich glänzen konnte. Und ich muss sagen, der Film hätte mich wahrscheinlich überhaupt nicht gestört, wenn er nicht Expendables 3 heißen würde.
Ja, das, wie gesagt, der größte Fehler ist eigentlich, und ich frage mich, warum man das getan hat, wollte Stallone damit quasi so einen Ableger irgendwo in die Welt setzen oder so seine Nachfolge antreten lassen durch die ganzen neuen, die mir absolut wirklich durch die Bank weg unsympathisch und egal sind in dem ganzen Film. Und wie gesagt, man unsere eigentlich liebgewonnenen Antihelden so einfach abserviert erstmal und sie am Ende dann so, hey, ich werde nie mehr mit euch arbeiten und dann, hey, wir kommen mit. Ach so, ja gut, hey, dann kommt an Bord. Es ist alles schon so ein bisschen merkwürdig und so ein bisschen auch an den Haaren herbeigezogen und die Story.
Ja, also das fand ich auch wirklich völlig dämlich und wie du schon sagst, die Jüngeren, die Neuen, die könnten also in den besten Momenten sind sie einem egal und in den anderen Momenten denkt man sich einfach nur, ey komm, mach die doch jetzt endlich platt, damit die uns da nicht mehr im Weg rumstehen. Also und wenn die dann mal versuchen, irgendwelche coolen Sprüche rüberzuhauen, gerade weil sie so unsympathisch wirken, dann funktionieren die Sprüche halt nicht, weil so, ich habe mal versucht, so zwischendurch, wenn die dann mal irgendwelche Sprüche rausgehauen haben, ich habe mir mal so vorgestellt, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Christmas den Spruch rausgehauen hätte? Dann hätte ich den cool gefunden. dann wäre der geil gewesen, weil Christmas auch einfach ein Charakter ist, der einem halt schon ans Herz gewachsen ist. Und ne, so, da funktioniert dieser Banter. Und ich muss ja auch mal sagen, was ich an dem Film ja richtig scheiße fand. Und ich könnte mir vorstellen, kannst du mir gleich sagen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch sowas war, was sie jetzt in dieser 18er-Version, in dieser erweiterten vielleicht sogar noch zusätzlich eingebaut haben. Diese komische Rekrutierung von den Neuen.
Ja, die war schon immer drin, aber okay. Die ist ja auch total dämlich, so auch, vor allem hier Ronda Rousey, als die rekrutiert wird. Nein, sie ist nicht die Bardame ja, ja. oder sowas, sie ist die Rauschmeißerin.
Ja, und dann ihre dämliche Catchphrase, Männer. So, oh, nee, Leute, ey. Wie klischee-mäßig kann man denn sein? Die hat da gerade irgendwie mit vier Kerlen den Boden gewischt. Also, dass sie diesen Männern überlegen ist, das muss man nicht mehr kommentieren. Das hätte man auch einfach so stehen lassen können, aber.
Ja, das sagt sie am Ende auch nochmal. Also, ein anderer Charakter, der mir eigentlich die meiste Zeit auch noch ganz gut gefallen hat, ist Harrison Ford als Ersatz für Church. Und er strahlt eine extreme Autorität aus, aber trotzdem auch wieder auf eine andere Art und Weise, als das in den vorherigen Teilen Church gemacht hat. Also der ist weder nicht so dieser bedrohliche Typ, aber das wird am Ende halt leider auch lächerlich, weil sobald er in diesem hässlichen CGI-Helikopter sitzt und die dann am Ende unterstützt, dann haut er nur noch so sinnlose One-Liner raus. Oh, das hat wehgetan. Oder so irgendwie so total blöde Sachen. Also da ging er mir unfassbar auf die Nüsse.
Da muss ich ja jetzt leider wirklich sagen, da ging es mir genau andersrum.
Okay.
Also ich fand ihn, als er auf einmal nur noch alberne Sprüche rausgehauen hat, da fand ich ihn richtig unterhaltsam. Und vorher wirkte er auf mich so ein bisschen lost, so als ob er quasi so, wahrscheinlich wird es wirklich nicht so gewesen sein, aber es wirkte auf mich so ein bisschen so, komm, wir drehen da mal so eine Szene. Ach, guck mal, da läuft gerade der Harrison Ford rum. Wollen wir den fragen, ob der auch mal eben ein paar Sätze machen will? Ja, komm, ey, komm mal eben dazu, Harrison. Und irgendwie so wirkte er für mich am Anfang in diesen Szenen echt so, als ob er sich eigentlich, als ob er gar nicht das Gefühl hätte, dass er in diesem Film ist. Und aber wie gesagt, ne, finde ich auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich der bei uns dann so angekommen ist, aber ist ja auch gut. Ne?
Ist vollkommen in Ordnung, ja. Aber ich habe das ja eben dir auch schon mal geschrieben, wie gesagt, wir haben ja unmittelbar jetzt vor der Aufnahme und wir nehmen auch zu recht später Zeit auf, gesagt, noch nie hat es ein Objekt in einem Film geschafft, ein Uncanny Valley bei mir zu verursachen.
Nee, also und das war ja schon von Anfang an so. Die haben ja schon in den ersten Szenen Hubschrauber eingesetzt. Der sah ja auch schon nicht realistischer aus. Und ich musste wirklich, ich glaube, das war die lustigste Stelle für mich, war in dem Film am Anfang, als die in dem Hubschrauber gelandet sind und man ihn extra so weit im Hintergrund hat landen lassen, dass man einfach nicht gesehen hat, wie scheiße der aussah.
Ja, aber später, der macht so merkwürdige Manöver, so kann sich kein Hubschrauber irgendwie bewegen. Also, das Ding sieht einfach nur grauenhaft aus. Und wenn man genau hinguckt, eigentlich sitzt der an der Seite irgendwo da, Schwarzenegger, und ballert raus und Jet Li ballert irgendwo raus. Ja. Aber sobald man das aus dieser Ferne sieht, ist es einfach nur ein hässliches CGI-Modell. Und das Ding, das erkennt man direkt. Also da hat man sich gar keine Mühe gegeben, das Ding realistisch aussehen zu lassen.
Nee, das ist sowieso insgesamt so ein Aspekt. Also wir haben ja so beim zweiten Teil haben wir ja diverse richtig gute Sachen eigentlich hervorgehoben und unter anderem auch, dass einfach so wenig oder zumindest so wenig schlechte CGI eingesetzt wurde. Und dadurch eigentlich, also ich fand, der zweite wirkte, auch wenn man natürlich bei einigen Szenen wusste, das können die nicht wirklich gemacht haben, aber er wirkte sehr, sehr praktisch gedreht, fand ich.
Ja, definitiv. Und das hat man beim dritten wieder ordentlich heruntergeschraubt. Ja. Ich muss leider sagen, es wurde mir auch zu viel geballert. Also im zweiten Teil hat jeder so seine eigenen Kampfmoves irgendwie drauf gehabt. Hier mal ein Messer geworfen, da mal ein richtiger Nahkampf und hier. Jet Li, der macht ja eigentlich nichts anderes später, außer ballern.
Also, ja, und Ronda Rousey auch. Ronda Rousey ist eine MMA-Kämpferin. Ja. Also,
die hat ganz andere Fähigkeiten.
Ja, Und da kommt auch noch was, wo du das gerade ansprichst, da kommt auch noch eine Unart, die zumindest so, wie ich das im Gedächtnis habe, im zweiten Teil auch nicht war. Es ist ja mittlerweile so bei modernerem Actionkino, ist es ja so eine Unart geworden, dass man einfach mit wackeliger Handkamera arbeitet und ganz nah an irgendwelche Kampfszenen dran geht, damit die actionreicher aussehen, so, und damit die Leute vielleicht auch gar nicht so viel können müssen, damit es irgendwie spektakulär aussieht. Und das haben sie bei diesem Film auch gemacht, obwohl es völlig unnötig war. Wenn ich da so im Direktvergleich habe, den Endkampf Barney Ross gegen Villain im zweiten Teil, wo du halt so eine richtig coole Schlägerei hattest, nee, das hat dieses Mal haben die da so viel eigentlich mit dieser unsäglichen Shaky Cam gearbeitet. Nee, das war
auch überhaupt nicht mehr 80er. Also keine 80er Action mehr, und deswegen wirkte das teilweise auch ja einfach nicht mehr so ganz stimmig. Und dann kamen noch eben diese neuen Charaktere dazu, die dieses, ja, ich sag mal, 80er Action Spektakel immer so aufgebrochen haben mit ihren neuen Goodies und hier, hey, ja, wir hacken uns da rein. Das hätte die Original ja nicht gemacht. Das wird ja auch einmal so wunderbar kommentiert. Ja, wir gehen da rein, treten die Türen ein und ballern alles kurz und klein. Hey, das ist so 80er. Ja.
Noch schlimmer, es ist, wir sind doch nicht mehr in 1985. 80.
Ja, so, ja. Also, aber genau das will ich doch sehen, wenn ich die Expendables habe. Da will ich genau diese sinnlose, stumpfe Action sehen. Ja,
und das ist das. Also der Film versucht ja, wenn das auch sehr stümperhaft macht, aber der Film versucht uns ja quasi so diese ganz neue Technik und so eigentlich auch als Ja, die gibt's zwar, aber am Ende des Tages gewinnt immer noch die handgemachte Action, und ne, da gucken die jungen Leute dann mal ganz doll, ne, was wir alles noch so drauf haben. Aber das macht man gar nicht. Das gelingt dem Film gar nicht, diese Message irgendwie zu geben, weil, ja gut, mal abgesehen davon, dass der eine halt 25 Minuten lang einen Schacht hochklettert, davon mal abgesehen, sind sie ja eigentlich schon recht effektiv. Und ja, wie gesagt, also man schafft einfach so diese ironische Distanz, die man eigentlich aufbauen müsste, die schaffen sie halt wirklich zu keiner Zeit. Und diese Rekrutierung, die ich vorhin schon erwähnt habe, was mich an der so genervt hat, war ja, dass die so formelhaft war. Es war, zwei alte Opas sitzen im Auto oder Flugzeug oder in sonst was für einem Fahrzeug, unterhalten sich mal 3 Minuten darüber, wie schlimm doch heute alles ist und wie gut alles früher war. Das kam mir so vor, wie in einem Videospiel, die Ladezeit fürs nächste Level. Irgendwas müssen wir ja jetzt zeigen. Ach komm, wir zeigen halt mal Kelsey Grammer und Sylvester Stallone, wie sie als alte Säcke im Auto sitzen und sich unterhalten. Oder im Flugzeug. Oder ja, und halt in sonst was.
Ja, die sinnloseste Szene im Flugzeug war ja, hey, wir haben uns verflogen, wir müssen wieder zurück oder sowas. Habe ich mich gefragt, warum? Also ihr schneidet so viel Zeug oder so viel unsinnigen Kram aus dem Film raus und das lasst ihr drin.
Ja. Oder auch richtig gut im Jeep, der lustige Ich hab Lungenkrebswitz.
Also,
war ja auch, also so richtig gut. Und dann hast du immer, die beiden alten Leute unterhalten sich, die beiden alten Leute laufen ein bisschen rum, während Kelsey Grammer dann Sylvester Stallone die Welt erklärt, wo ich mich immer frage, ja, aber Stallone ist doch so in dieser Welt auch total vernetzt und unterwegs und alles. So, und diese ganzen Leute, die für Kelsey Grammer quasi hier alles, ne, völlig, völlig die bekannten Namen sind, von nichts davon hat Barney Ross irgendwann mal was mitgekriegt. So, okay, gut. Und was ich dann noch am schlimmsten fand, ich habe ja beim zweiten Teil noch explizit, und da stehe ich auch dazu, habe ich ja noch gelobt, diese Lizenzmusik, die da eingebaut wurde, die halt so ihren ganz eigenen Stil hatte und so weiter. Und dann wird uns da bei diesen ganzen jungen Leuten immer irgendeine komische 0815 moderne Pop-Scheiße da um die Ohren gehauen. das sollte wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen halt so dieses so, oh, guck mal, was für einen schlimmen Scheiß die jungen Leute so hören, Effekt auslösen, aber es wirkte für mich halt nur, oh, guck mal, beim zweiten Teil haben sie geile Musik eingebaut und diesmal bauen sie Scheißmusik ein, also
ja,
das funktionierte halt für mich auch nicht. Und der Film nimmt sich halt auch insgesamt einfach viel, viel zu ernst. Also
ja, wie gesagt, man hat dann eigentlich alles, was man im zweiten Teil richtig gemacht hat, jetzt hier wieder falsch gemacht. Also wie gesagt, genau. Der Film punktet ja nur in ganz wenigen Bereichen mit ja coolen Dingen. Also ich sag mal, es ist vermutlich auch schwer gewesen, den zweiten irgendwie nochmal zu ja zu toppen, aber das hätte man ja auch nicht gemusst, das hätte ja gereicht irgendwie, einfach mit den Helden, die man hat, diesen ganzen neuen, die hätte man ja weglassen können, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Kostensache war, hätte man sich keinen Film leisten können, dann hätte man es sein lassen müssen, also ja, es ist einfach irgendwie traurig, was dabei rauskam.
Ja, also man hat wirklich, man hat wirklich das Gefühl, dass auch beim dritten einfach nur deswegen noch mehr Leute reingebaut wurden, damit man sagen kann, ey, guck mal, es wurden noch mehr Leute eingebaut.
Damit das Filmplakat besser aussieht.
Ja, ja, besser. Also damit da mehr Namen draufstehen,
sagen wir es mal so.
Ne? Weil das ist ja sowieso noch das Lustige. Ich hatte dir ja vorher auch schon mal gesagt, dass ich mir ja zumindest bei dem Filmplakat, ich habe mir die Namen ja zumindest alle mal angeguckt. Hm. Und war ja dann auch noch mal über Glenn Powell gestolpert und ich wusste nicht mehr, wer Glenn Powell ist. Ich wusste nur noch, Moment mal, wegen irgendwas hast du denn positiv im Gedächtnis? Und dann habe ich nachgeguckt und wusste wieder, ach klar, ne, hier, Top Gun Maverick, stimmt. Und er hat ja, sage ich mal, in diesem Film auch so eine ähnliche Rolle, so ein bisschen der ne, überhebliche Typ, der es aber voll drauf hat. Wobei er halt hier bei Expendables 3 im Vergleich zu Top Gun Maverick halt völlig farblos bleibt. Aber okay. Und ich habe halt so die ganzen Namen gelesen, konnte mir unter zig Namen nichts vorstellen. Und es spricht ja schon Bände, dass bei dieser ganzen Aufzählung ein Robert Davi mit da drauf genommen wurde. Weißt du, wer Robert Davi war in dem Film?
Oh, irgendwie dieser komische Fiesling-Typ da, also dieser Mafia, ach, ich weiß gar nicht, was
genau.
Es war.
Ja, ja, aber ja. Richtig, genau. Aber der war das. So, klar, das ist ein Gesicht, was man kennt, was man auch gerade aus so Mafia-Filmen und so, glaube ich, einfach kennt. Aber das ist doch keiner, den ich bei einem Expendables mit aufs Poster schreibe. Ja,
vor allem, weil dir nur eine Minute vorkommt. Richtig, sag mal, bei Glenn Powell, wenn dich später mal jemand fragt, hey, woher kennst du Glenn Powell? Dann sagst du, yeah, aus Top Gun 2, Maverick. Ja. Und der ist bei Expendables 3 den Schacht hochgeklettert. Das sind genau. Die Dinge, an die man sich noch erinnert. Ja.
Ne, also deswegen war der bei Maverick auch immer so schnell unterwegs. Der musste das ausgleichen. Der hat, während er diesen Schacht hochgeklettert ist, hat er die Gier nach Tempo in mir oder in sich entdeckt. Man hat sich gedacht, komm, nächster Film, da bin ich aber ganz, ganz schnell unterwegs.
Ja.
Aber das ist ja das, aber wie gesagt, ey, so dieses, ja, es ist ja wirklich schon fast echt nur noch so Name-Dropping, was da passiert. Was der Film halt nicht nötig gehabt hätte. Und ich gebe dir recht, einen zweiten Film qualitativ nochmal zu toppen, das wäre irgendwo zwischen schwierig und unmöglich wahrscheinlich gewesen. Aber man hätte ja nur versuchen müssen, auf den Stärken vom zweiten Teil einfach aufzubauen.
Ja, vor allem der Humor, den man ja hier quasi richtig. Wie im ersten Teil wieder zusammengestaucht hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ich finde es sogar noch schlimmer. Also ich finde, der erste hat sich nicht so, also der hat sich vielleicht, der hat sich als Actionfilm extrem ernst genommen. Aber der hat sich nicht als Film so ernst genommen. Also, ne, diese dramatischen, ne, gerade halt in der Szene, wo dann Hail Caesar da umgeholzt wurde und behandelt wurde, wo sie dann wirklich schon versucht haben, so antikriegsfilmmäßige Traumaszenen darzustellen. Also, wo du gesagt hast, ey Leute, wir sind immer noch bei Expendables.
Ja, das war einfach nur da, weil hier Wesley Snipes Charakter Dr. Death eben ein Arzt ist, damit man auch ihm mal was zu tun gibt.
Erstens mal das und ich sag mal so, Man mag mir jetzt Rassismus unterstellen, aber wahrscheinlich hat man sich, ähnlich wie beim zweiten Teil, wo dann Jet Li halt durch die Darstellerin ersetzt wurde, hat man sich da wahrscheinlich auch gedacht, ja nee, jetzt hier die ganze Zeit mit zwei Schwarzen rumrennen, ja, das geht auch nicht. So, Wesley Snipes haben, dann können wir nicht Terry Crews noch mit dabei
haben. Ich glaube, das ist eher wirklich so eine Finanzsache gewesen. Also das heißt, dass das Budget so eng gewesen sein muss, dass man den einen rausstreicht, damit man sich den einen leisten kann und zwischendurch, ich weiß nicht, ob wir wirklich 90 Minuten oder 100 Minuten mit allen hier zusammen irgendwie uns finanzieren können. Deswegen streichen wir die in der Mitte raus und machen hier so ein paar Noobs mit rein, die keine Sau kennt und keine Sau kennen will, damit wir diesen Film voll bekommen. So wirkt es für mich teilweise.
Ja gut, ich sag mal, Terry Crews wäre auf jeden Fall zu breit, um 25 Minuten den Schacht hochzuklettern. Also
das ja, hätte man
schon mal nicht machen lassen können.
Ja. Das hätte man vielleicht hier den Victor Ortiz machen lassen können, weil ich weiß wirklich überhaupt nicht, was der ansonsten getan hat.
Nee, ich sag mal, wäre auf jeden Fall, ganz ehrlich, bei dem wäre es nicht mal einem aufgefallen, wenn er den Schacht nicht hochgekommen wäre. Und irgendwie, hatten wir nicht vorhin noch einen mehr dabei? Nö. Ja, okay. Glaube ich dir jetzt einfach mal.
Da hätte ich drüber sehr lachen können, wenn dem Film bewusst gewesen wäre, dass das ein absolut überflüssiger Charakter ist und man den am Ende einfach vergessen hätte. Weißt du, wenn es dann so eine Rückblende gegeben hätte, so hallo, hallo, wo seid ihr denn alle?
Ich hätte es für den Typen selber hätte es mir vielleicht auch ein bisschen leid getan. Aber ich hätte es so geil gefunden, wenn er in dem Film auch einfach Victor Ortiz gespielt hätte. Und jedes Mal so, hey, das ist Schauspieler Victor Ortiz und dann immer, wenn er irgendwie auftaucht, die Leute gefragt hätten, wer?
Ja.
So. Ne? Ja. Weil ich muss sagen, das war ja auch so das Problem, was ich mit Antonio Banderas habe, weil ich finde ihn als Darsteller super. Also ich habe, glaube ich, noch nie was gesehen mit Antonio Banderas, wo ich ihn nicht gut gefunden hätte. Gut, ich habe jetzt auch nicht jeden Film der Welt mit ihm gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch richtig viele schlimme, aber das war der erste Film, wo ich ihn eigentlich ständig erschlagen wollte. Ich fand, er hat als Charakter eigentlich ab der Stelle funktioniert, wo er immer Ronda Rousey vollgeschleimt hat.
Ja.
Da fand ich ihn lustig, weil das halt einfach, das war halt wieder so die Art von Humor, die ich erwartet habe, weil das einfach in diesen Szenen so unpassend war, da irgendwie rumzuflirten, dass es dadurch dann schon wieder lustig wurde.
Ja, vor allem, weil sie ja auch in gewisser Weise seiner Magie erlegen ist und es zumindest
richtig
nicht weiter kommentiert hat. Aber ja, der war eigentlich ansonsten nur da, um uns auf die Nüsse zu gehen und allen anderen auch. Das wurde immerhin noch witzig kommentiert. So, hey, wenn uns die Munition ausgeht, dann kann er sie zumindest totlabern.
Ja, eigentlich der Podcaster unter den Expendables.
Genau.
Ja, das schon. Aber wie gesagt, also das ja, ich sag mal, aber wir wollen ja nicht nur rummeckern. Auch dieser Film hat wieder sehr satte Waffensounds gehabt.
Ja, also das auf jeden Fall. Und ich mag ja auch die Art und Weise, das habe ich bisher noch gar nicht so erwähnt in den anderen beiden Besprechungen, wie Barney schießt, nämlich wie so ein alter Westernheld, weißt du, so mit einer Waffe und dann so mit der Hand oben immer über diesen Abzug so drüber. Ja. Das finde ich schon cool. Und seine Waffe, auch wenn das nur so ein kleines Kaliber eigentlich ist, die klingt auch fast wie die große Wumme, die Schwarzenegger hier hat.
Ja, da war auch noch, als die auf dem Dach den Hubschrauber gesichert haben. Ich weiß, ich sag mal, das hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Man hätte es nicht erklären können. Aber ich hätte es so geil gefunden, wenn er irgendwie hier diesen riesigen Rosenkarton dabei gehabt hätte und aus dem auf einmal die Schrotflinte rausgeholt hätte, wie halt bei Terminator. Das wäre einfach so geil gewesen.
Ja. Das stimmt, ja.
Aber ja, wie gesagt, also und ich sag's mal so, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe jetzt in der Besprechung, aber der Film hätte für mich super funktioniert, wenn er nicht Expendables, ja super wäre vielleicht jetzt, ist auch noch zu viel gesagt, aber der Film hätte für mich gut funktioniert, wenn er nicht Expendables heißen würde.
Ja.
Also rein als Actionfilm, ehrlich gesagt, okay, also dann hätte man auch durchaus so ein, zwei Rollen rausschneiden können. Und ich muss ganz böse sagen, so wie der Film gemacht ist, hätte man, glaube ich, für mich locker eine Stunde Und die Version, die wir geguckt haben, dauert ja nur 2 Stunden und 12 Minuten. Aber davon hätte man eine Stunde rausschneiden können und es wäre kein schlechterer Film am Ende dabei rausgekommen.
Ja, wie gesagt, diesen ganzen Mittelteil, die mit dieser Befreiungsaktion und diese komplett neue Crew, die man da um sich geschart hat, sinnloserweise, das ist der langweiligste Part im gesamten Film. Der ist am Anfang okay mit diesen ganzen Action-Szenen und bis man eben hier Mel Gibson am Anfang Conrad Stone Banks kennenlernt, der allerdings auch nicht der hellste Antagonist ist, denn ansonsten hätte er ja nicht Hail Caesar umgenietet, sondern gleich Barney Ross.
Ja, vor allen Dingen hab ich damit noch mit noch was ob es jetzt geiler gewesen wäre, also für mich schon, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er Barney Ross halt einfach gezielt so einen Streifschuss verpasst. So, ganz gezielt, weil das wäre doch eigentlich das viel geilere Zeichen gewesen, weil man ja eigentlich in der Sekunde, auch wenn vorher in noch keinem Film Stonebanks jemals erwähnt wurde, aber das, sowas nehme ich dieser Art von Film aber auch nicht übel, aber man hätte doch sofort gewusst, so, zumal sie ja auch wirklich, wirklich gut dieses Stilmittel einsetzen, dass wir ja durch das Zielfernrohr gucken als Zuschauer. So, wir hätten ja gewusst, was weiß ich, der hätte ihm den Kopfschuss verpassen können, der hat ihm aber ganz gezielt nur den Streifschuss verpasst, um ihm halt zu zeigen, weißt du was, ich hätte dich töten können, aber ich wollte dich gar nicht töten.
Ja.
Ich will dir aber zumindest mitteilen, dass ich es gekonnt hätte.
Ja, natürlich, aus der Filmperspektive schon. Ja, ja, klar, aber so als Bösewicht, der kurz vorher auf auch eine total üble, emotionale Art und Weise von Barney so, hey, Stonebanks, weißt du, hätte sein ganzes Team riskiert. Ja. Hätte der das nämlich nicht getan, dann hätte Stonebanks gar nicht gewusst, wer ihn da angreift, weißt du?
Und richtig.
Ja,
richtig.
Ja,
also ein effektiver Bösewicht ist er auf jeden Fall nicht. Also da können wir drüber sprechen. Vor allen Dingen, weil er auch Hail Caesar nicht mal umgebracht hat.
Ja gut, davon konnte er zumindest dahin, wo er hingeschossen hat, nicht ganz ausgehen, dass der da überlebt, aber...
Nee, klar, ja. aber er hätte so schießen können, dass er davon ausgeht, definitiv, dass er nicht überlebt.
Ja, definitiv. Also. Ja. Wie gesagt, das, was Mel Gibson hier definitiv punktet, und das hätte auch kein anderer Schauspieler hinbekommen, diesen Charakter zu spielen, ist einfach dieser Charme, den er hat, so dieses Fiese und trotzdem Charmante und dann auch das macht auch die deutsche Synchro-Stimme natürlich sehr großartig, da eben so dieses Fiese irgendwo so mit reinzusetzen, weil ich sag mal, Mel Gibson ist ja, wenn man so zurückdenkt, in der Regel kein Darsteller von Antagonisten. Also der spielt zwar immer so ein paar merkwürdige Charaktere, wie bei Lethal Weapon oder so, aber ansonsten hat er das schon wirklich großartig gemacht.
Definitiv, definitiv. Also da, wie gesagt, ne, jetzt mal abgesehen, da, also ne, dass der Charakter an sich vielleicht nicht besonders besonders gut durchdacht wurde in der Story, aber er holt da einfach wirklich alles raus, was man aus diesem Charakter rausholen kann, definitiv.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das ist einfach so und auch alleine schon das, was du vorhin auch nochmal angesprochen hast, halt dieser ich sag mal, Zeitschinde Monolog da in dem Sprinter hinten drin. Einfach wirklich großartig. Also auch, ne, so, weil da ja wirklich auch zu Recht einfach ganz nah auf sein Gesicht gegangen wird, wenn er ihm dann auch sagt, so, boah, und ne, ich werde dich so platt machen und ich werde das nicht mit irgendwelchen Waffen machen, ich werde das mit bloßen Händen machen, ne, so, weil ich will, dass du dann das spürst, was ich jetzt spüre und so. Und ja, einfach mega charismatisch, Mel Gibson. Definitiv und wie du sagst, also mir wird auch wirklich kein anderer Darsteller einfallen, der das so hätte umsetzen können. Also
nee, auf keinen Fall. Und wie gesagt, bei jedem anderen hätte ich vermutlich auch einfach durchschaut, dass es nur um Zeitschinden geht, aber das habe ich hier nicht durchschaut, also damals im Kino schon nicht und dachte ich mir, wow, okay, das haben sie zumindest mal richtig gut und cool inszeniert.
Das stimmt, wobei da natürlich dann auch direkt wieder das Problem kommt, was der Film halt, ne, ich sag mal Stichwort Pip-Boy, häufiger mal hat. dass Technik in diesem Film einfach völlig dämlich dargestellt wird, weil natürlich ein GPS-Peilsender, der piept natürlich, damit man auch merkt, dass das ein GPS-Peilsender ja. ist.
Es lässt natürlich einfach die neuen Charaktere noch schlechter dastehen, weil dafür, dass die so technikaffin sind, hätten die das eigentlich direkt erkennen müssen. Ja,
klar, vor allem, das hättest du gar nicht, das hättest du ja gar nicht irgendwie wissen müssen oder sonst was, sondern du hättest ja einfach davon ausgehen müssen, naja, ne, der Typ ist so und so viel, ja wahrscheinlich wirklich milliardenschwer, weil wir kriegen ja mit, das war ja auch eine meiner Lieblingsszenen zu Anfang schon, wo er in diese komische Galerie reinkommt, sich da so ein bisschen darüber auslässt, ja hier das Bild, eigentlich ist das ja nur so ein bisschen Farbe, die auf so eine billig Leinwand gepanscht ist und das sieht ja auch noch scheiße aus. Was soll das denn kosten? 3 Millionen, okay, ich nehm's. So, und ne, so, also, aber es heißt halt auch, das ist einer, der mal eben so ein 3-Millionen-Gemälde kaufen kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Sogar wenn er findet, dass es scheiße aussieht. Und ey, bei so jemandem, da gehe ich nicht davon aus, dass der irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat, um quasi ne, nicht einfach so verschleppt zu werden. Ja, das war schon sehr, sehr blauäugig. Aber nicht nur von den Jüngeren, die ja zu Recht überhaupt keine Ahnung von irgendwas hatten, weil sie ja bis dahin war ja ihr Job, sich mit Leuten zu prügeln. Oder halt in dem Fall von dem einen vielleicht auch mal am Computer ein bisschen rumzuspielen, aber ansonsten haben die ja nichts gemacht. Also von denen hat es mich jetzt nicht so überrascht wie von Barney, der es eigentlich besser hätte wissen müssen.
Ja, ich fand ja immerhin bei dieser dämlichen Rekrutierungsszene ganz witzig, als man eben zu diesem Computerprofi kommt und dann unten an diesem Tisch dieser Nerd sitzt, weißt du. Ja, immerhin, das fand ich ja ganz witzig.
Ja, ich muss sagen, den habe ich ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen. Also da habe ich halt wirklich so gedacht, so okay, ne, jetzt holen sie sich da irgendwie so einen Nerd mit dahin und dann halt auch, ja, ihr braucht da nicht so einen Schreibtischtäter und dann, ja nee, der ist das ja auch nicht, das ist der. Ja. Und, ja, muss ich sagen, den fand ich auch unerwartet und wobei ich da dann auch total bescheuert fand, ne, dann versucht er ja da bei seinem Freeclimbing-Versuch da von dem einen Felsen zu dem nächsten zu springen, der bricht dann ab, er fällt runter und macht dann da sein Paragliding-Schirm auf und dann sagt er, das hättest du aber nicht gekonnt. Wieso das denn nicht? Wieso hätte der nicht diesen Schirm öffnen können sollen? Also.
Ja. Ja, schon ein bisschen merkwürdig, ja.
Also ich muss mal sagen, es gibt viele Szenen in diesem Film, die ich nicht hingekriegt hätte, aber erfolglos versuchen, irgendwo hinzuspringen und dann an der Leine ziehen, das hätte sogar ich noch hingekriegt. Wahrscheinlich wäre ich schneller runtergegangen, aber.
Ja, das stimmt, ja.
Das war schon echt so ein bisschen merkwürdig. Und ich muss sagen, ja, so Kelsey Grammer, der da den Bonaparte gespielt hat. Ja, bis auf, dass man halt dann dadurch Szenen hatte, wo sich einfach mal zwei alte Leute unterhalten konnten. Habe ich jetzt für ihn eigentlich, also man hätte es eigentlich besser, diesen ganzen Scheiß, hätte man eigentlich besser Trench machen lassen können, als dafür eine neue Rolle einzuführen.
Auf jeden Fall, ja. Mein Trench schart ja oder sagt ja sowieso irgendwie erst Ruhestand und dann am Ende hat er ja hier offenbar Jet Li rekrutiert und da wird ja auch immer wieder betont, hey, der bezahlt besser. Ja.
Ja, ja. Und was ich ja dann auch noch so geil fand, so, was, du hast doch gesagt, du willst aufhören. Ja, dann war das wohl gelogen. Ja. So, ne, also das waren so in der zweiten Hälfte, sage ich mal, da sind noch so am häufigsten die eigentlichen Expendables-Qualitäten immer mal so durchgeblitzt. Also
ja, auch das, was ich dir vorher schon geschickt habe, auch dieser Moment, als hier Galgo während dem Flug zur Endmission allen an Bord auf die Nüsse ging und die dann unten ankommen und Galgo geht dann ja zu Barney rüber und sagt, ich glaube, da hinten dieser Gunnar, der kann mich nicht leiden. Und dann sagt Barney ja, So, ach egal, der kann einfach niemanden leiden. Und ja, dann geht Galgo so einen Schritt nach vorne und dann kommt hinten Gunnar, der das so mitbekommen hat. So, hey, was hat er gesagt? Er kann nicht gut leiden. Das fand ich auch witzig. Ja.
Ja, das war gut. Und die andere Szene, die du vorhin erwähnt hattest, ne, als dann hier Drummer Harrison Ford dann so in seinem Fliegerdress dann zu dem Flugzeug kam und dann irgendwie so, ja, hier und ne, wer ist denn ihr Team? So, was? Team? Ich hab kein Team. Ich bin ja gar nicht hier. Und ne, Trench dann auch nur guckt, dann ist wohl keiner hier.
Ja.
Und ja, das waren wirklich immer so die Dinger, die so ein bisschen die Qualität wieder haben durchblitzen lassen, aber ja. Insgesamt hat sich da Sly, glaube ich, auch in dem Film einfach selber auch viel, viel zu ernst genommen, so in der Barney-Rolle. Also, und was ich sehr lustig finde, ist die Evolution, wenn man sich die so durch die Expendables-Filme anguckt. Im ersten Film, da hatte er noch diese völlig, völlig lächerlich schwarz gefärbten Haare gehabt und diesen ganz übertriebenen Bart. Im zweiten Teil waren es immer noch die lächerlich schwarz gefärbten Haare, aber der Bart ließ schon etwas nach. Und das ist jetzt, und das muss man auch einfach mal als, finde ich, als positiven Aspekt stehen lassen. Diesmal hat er sich wenigstens mal getraut, einfach auch mit grauen Haaren da rumzulaufen. Hat keinen komischen Bart, der ihn irgendwie jünger aussehen lassen sollte, eingebaut.
Ja, er ist ja körperlich immer noch in einer großartigen Verfassung.
Ja, klar. Ne? Also da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Und ja. Wie gesagt, also der Film an sich, finde ich, ist immer noch kein schlechter Actionfilm. Also es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich jetzt so nach dem Film mir denken würde, boah, scheiße, warum hast du den denn jetzt geguckt? So, nee, das ist schon okay. Ich hoffe trotzdem, dass der vierte Teil wieder sehr viel mehr in die Richtung gehen wird, wie es der zweite schon ging.
Ja, zumindest also. Stallone hat Großes angekündigt. Also wenn man seinen Worten trauen darf, dann hat er gesagt, das wird der brachialste Actionfilm aller bisherigen drei Teile.
Eieiei. Ich hab so ein Gefühl. Ich glaube, dass bei Expendables 4, dass alle durch so ein wissenschaftliches Projekt in eine andere Dimension gerissen werden und dann zurückkommen und irgendwelche ganz schlimmen Superkräfte haben. Und Barney wird wahrscheinlich dann irgendwie zum Geröllmonster.
Nein, der schmiedet einen Vorschlaghammer.
mit seinem kompletten Hass. Genau. Das habe ich mir zwischendurch mal gedacht. Mann, ich sag mal, so ein Hammer jetzt in dem Film, der hätte geholfen. Also, das wäre allerdings wirklich mal, das wäre mein Wunsch für Teil 4. Ich möchte in Teil 4 einen Charakter haben, der entweder so einen Hammer oder eine Keule, also irgendeine völlig unsinnige, altmodische Waffe hat und mit der da rumläuft. Kann auch eine Streitaxt sein oder irgendwas. Also,
ja, sowas wie cool. So ein Dwayne Johnson mit seinem Friedensstifter, weißt du.
Wie geil wäre das denn, ey? Ja. Dwayne Johnson mit zwei Zweihand-Äxten.
Ja, entweder so Äxte oder einfach so stumpfen Keulen, wie er hier
ja,
in diesem Film
bei,
hat.
Bei Herkules. Genau. Ja, stimmt. Das wäre auch noch geil. Oder am besten dann noch so eine Szene, wo ihm dann irgendwer so eine Zweihand-Axt zuwirft. Er schnappt die, wiegt die so ein bisschen in seinen Händen. Guckt schon so ein bisschen erkennt, dann nimmt er die in eine Hand, so zeigt so, er hat ja da eh so diesen coolen Handmove drauf, den macht er dann dem Typ gegenüber, der guckt erst ein bisschen irritiert, wirft ihm noch eine Zweihand-Axt zu, er schnappt die mit der anderen Hand, wiegt die beide so in seinen Händen, guckt anerkennend, guckt in die Ecke, wo einfach nur seine Keule liegt, schmeißt die beiden Äxte weg und schnappt sich die Keule.
Genau, ja. Aber ja, so ein Dwayne Johnson würde auch da großartig in die Expendables mit reinpassen.
Auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, da sind wir dann wirklich bei dem Geldthema. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Sylvester Stallone sich einen heutigen Dwayne Johnson nicht mehr leisten könnte.
Ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, auch die bisherigen Teile sind teilweise auch so entstanden, dass manche eben auf ihr Gehalt irgendwie teilweise verzichtet haben, um das eben realistisch umzusetzen war. Aber ja, ich glaube, so einen richtig brachialen Actionfilm, wo so wirklich die alten Actionfilme Helden mit den neuen Actionhelden, die man auch als solche bezeichnen kann, da gehört Kellen Lutz und Glenn Powell und Victor Ortiz nicht dazu, aber so, ja, hier Dolph Lundgren, Wesley Snipes und Antonio Banderas gerne auch noch, und wenn es ein Galgo ist, der dann irgendwie auch noch mal so ein bisschen übertrieben ist, dann passt der ja trotzdem noch irgendwie da rein, auch wenn er einem auf den Sack geht zwischendurch. Aber ja, ja, aber das ja, dann kombiniert mit einem Dwayne Johnson oder anderen aktuellen, mein Jason Statham ist ja auch kein 80er Jahre Actionheld, deswegen.
Nö. Ja. Nö, also das ist ja auch das, ne? Also mich stört ja bei den Neuen auch nicht, dass sie neu oder dass sie jung sind. So, wenn sie einen trotzdem, und ne, da ist ja halt auch wirklich ein bisschen der Film dran schuld, nicht mal die Leute selber, weil, ne, ich sag ja, Glenn Powell in Top Gun Maverick fand ich, obwohl er da ja auch so eine Arschlochrolle eigentlich spielt, aber fand ich da auch sympathisch. Das war da auch so ein bisschen, ne, wie beim ersten Top Gun schon der Iceman, wo man gesagt hat, ja, der soll uns jetzt zwar eigentlich so als Arschloch präsentiert werden, aber eigentlich, so, er hat einen Punkt, ne? Und er ist ja nicht einfach nur überheblich, sondern er hat ja auch was auf dem Kasten und so weiter, ne? Und ich sag mal, so hätte man ihn in dem Film ja jetzt auch darstellen können, hat es aber halt leider einfach nicht hingekriegt. Und ja, wie du schon sagst, es gibt auf jeden Fall jüngere Leute oder junge Leute, die müssten ja nicht mal jünger sein, aber so verhältnismäßig neue Actionstars, die man da auch super hätte einbauen können und die da halt auch wirklich super, super funktioniert hätten. Und ja, leider hat man irgendwie den Ball fallen lassen. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob der für den vierten Teil schon angekündigt ist, aber nachdem wir ja jetzt am Wochenende hier den Double Dragon geguckt haben, eigentlich müsste bei Expendables auch mal Mark Dacascos mit dazukommen.
Definitiv, ja. Sag mal, es gibt ja noch andere 80er-Jahre-Helden, die, ich weiß gar nicht, sind komplett untergetaucht. Hier Michael Dudikoff oder hier Christopher Lambert, ja, und da gibt es so viele unzählige Lorenzo Namen.
Lorenzo Lamas.
Genau, ja.
Ja, also meine Güte. Und ganz ehrlich, also ich glaube, Michael Dudikoff, Lorenzo Lamas und noch so ein paar Leutchen, also die kriegst du, glaube ich, irgendwie im Dutzend mittlerweile auch schon billiger. Also da musst du, glaube ich, ja, vor allen Dingen, wenn du den...
Ja, da gibt es so viele Namen noch. Ja.
Und wenn du denen sagst, ey Leute, ihr kriegt zwar nur einen Pfennig 12 für den Film, aber ganz ehrlich, ihr könnt danach sagen, ihr habt bei Expendables 4 mitgemacht. Ich glaube, das wird schon durchaus noch ziehen. Und einen Aspekt möchte ich aber noch erwähnen. Zu dem Film gerade fällt mir jetzt noch völlig ein. Gut, wir haben natürlich jetzt auch diesen 18er-Cut geguckt und so. Aber man muss trotzdem sagen, also auch wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man die 16er-Version gesehen hätte, das absolut kleinste Problem für mich in dem Film jetzt, den wir geschaut haben, war fehlende Gewalt oder so. Also ich muss sagen, das war ja so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte, dass das wirklich zu so einer Comic-Gewalt verkommt, wo man auch ja nicht irgendwie sehen soll, dass irgendwer verletzt wird. Hat man in dem Film auch so gut wie nicht gemacht, aber war halt auch gar nicht nötig.
Nee, also das muss nicht sein, hier Arm abgeschossen, da fliegen die Brocken durch die Gegend. Das war halt im zweiten und im ersten ja auch noch teilweise sehr präsent. Hier wurden ja auch Leute auseinandergesprengt und alles. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Dann,
aber das war ja auch nur ein Warnschuss.
Ja, das war nur ein Warnschuss, genau. Ja, aber was man hier hätte machen können, wäre wirklich mehr auf die Fähigkeiten der Leute eingehen. Also gerade in Jet Li. Wir haben ja es in Teil 2 lobend erwähnt, der dann auch so seinen Moment hat, hier mit den Töpfen, Pfannen und so zu kämpfen. Hier ballert er einfach nur die ganze Zeit rum. Kein Nahkampf, kein gar nichts. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade dann.
Ja, das habe ich mir gerade bei der Szene auf dem Dach habe ich so den Gedanken auch gehabt, gedacht habe, so, wie viel cooler wäre das, wenn der die Leute jetzt einfach so ganz normal hier im Nahkampf platt machen würde, statt mit Pistole.
Ja, richtig, ja. Genau. Ja.
Also das war schon wirklich so ein bisschen verlorene Chance, aber gut. Ich würde mal sagen, ne, also so mein Fazit zu dem Film, ich finde ihn trotzdem nicht mal ansatzweise so schlecht, als dass ich jetzt sagen würde, den vierten gucke ich mir deswegen nicht an. Ganz im Gegenteil. Und man muss ja sagen, wir haben letzte Woche Samaritan gesehen. Also ja, dagegen ist dieser Film ja wirklich noch absolut Gold.
Ja, also, wie gesagt, er hat ja wirklich gute Dinge. Mein Mel Gibson, der reißt natürlich auch vieles hier raus als Antagonist. Ja. Und ja, über den Rest kann man hinwegsehen. Er ist natürlich deutlich schwächer als der großartige zweite Teil. Und ja, man wird sehen, wie der vierte dann wird.
Ja, nochmal. So sieht es letztendlich aus. Und ja, man kann sich gut angucken, aber ich muss halt wirklich sagen, ein Antonio Banderas in coolen Actionrollen, ne, sei es hier El Mariachi oder irgendwann in Mexiko, das sind einfach so geil ikonische Filme und die leben halt auch alle davon, dass er eben nicht viel spricht. Und
ja,
und das war so das Einzige, so ähnlich vielleicht auch bei einem Jet Li. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Rolle so angelegt war, weil Antonio Banderas das vielleicht total witzig fand. Weil der vielleicht gesagt hat, boah, ich hab doch sonst immer hier so die coolen stoischen Leute und bla. So, jetzt möchte ich mal einen spielen, der so in eine ganz andere Richtung geht. Die haben gesagt, ja, okay, machen wir.
Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, hier Barney, der läuft wie so ein Kühlschrank auf Beinen, weißt du, so ganz merkwürdig. Aber wenn Galgo läuft, das sieht ja noch absurder aus hier in dem Film.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, es gibt einfach Leute, die sind nicht gemacht, um zu rennen. Da fällt mir aber gerade sehr spontan ein, habe ich letztens irgendwo bei Twitter gesehen. Da wurde mir irgendwie der Twitter-Account von Tom Cruise wurde mir vorgeschlagen. Und der hat dann wirklich in seiner Biografie so sinngemäß stehen, ich renne seit den 80er Jahren. und ich sag, ne, also gut, da brauchen wir kostentechnisch da überhaupt nicht drüber reden. Aber ein Tom Cruise müsste halt eigentlich in solchen Filmen natürlich auch mal auftauchen.
Ja, auf jeden Fall.
Am geilsten, ich überlege gerade, am geilsten wäre noch Tom Cruise und Charlie Sheen als Brüder gespannt.
Ich glaube, das würde der teuerste Film aller Zeiten werden.
Wahrscheinlich, ey. Also ich sag mal, der Expendables, den wir gerne hätten, der hätte wahrscheinlich das Budget von so Avengers Infinity War oder so.
Der wäre teurer. Also mit allen Helden, allen Stars, die wir so genannt haben, wäre das der teuerste Film aller Zeiten. Aber ich glaube, ja, mit diesem Cast, mit allen Leuten, und der könnte auch ruhig 2,5 oder 3 Stunden lang sein. Ich glaube, das würde auch ein sehr erfolgreicher Film werden.
Das stimmt. Also, wobei ich jetzt auch, wo du das gerade mit der Länge ansprichst, auch wenn es mir schwer fällt, aber ich muss ja sagen, ja, der Film hat sich über so streckenweise schon gezogen, aber das lag nicht daran, dass er so lang war, sondern einfach an dem, was dargestellt wurde, nämlich diese komische Rekrutierungsquatsch. Ja. Ich muss sagen, dass ich ihn aber für 2 Stunden 12 Minuten durchaus kurzweilig fand.
Ja, das schon, ja.
Also es war jetzt nicht so, dass ich danach dann gedacht habe, oh Gott, nee, ganz im Gegenteil, wie gesagt, ne, daraus ist ja recht spontan die Idee geworden, komm, wir nehmen die Folge nicht morgen auf, sondern heute noch.
Genau, ja, hat mehrere Vorteile, ich bin nachmittags, wenn wir in der Regel aufnehmen, nicht noch so ein kleines bisschen verpennt, weil ich gerade erst nach der Nachtschicht wach geworden bin und ja, deswegen haben wir das jetzt abgefrühstückt, so muss ich in einer halben Stunde auf die Arbeit und bin quasi topfit.
Also Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Genau.
Und ja, ich sag mal, wenn ihr es hören werdet, dann wird es wahrscheinlich für uns morgen sein. Also und dementsprechend habt ihr dann auch noch was davon, weil so hört er die Folge dann auch früher, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Genau. Ich lese gerade hier im Cast, wer ist denn eigentlich dieser Victor Ortiz?
Ich sag mal, immerhin, ich habe mal geguckt, immerhin hat er in einem Film mitgespielt, den ich mir sogar mal angucken wollte irgendwann, nämlich in Southpaw. Aber ja, da ich den Film halt nicht gesehen habe, kann ich auch nicht beurteilen, wie überzeugend oder auch nicht überzeugend Victor Ortiz in dem Film war. Ach, das war übrigens sogar der Film nach Expendables 3, sehe ich gerade. Und danach nur noch Serien.
Warum wohl? Man vergisst ihn einfach direkt.
Ich hoffe, dass es an der Rolle in Expendables 3 lag. Oder selbst nach Southpaw haben immer alle gefragt, wer soll denn Victor Ortiz sein?
Ist denn das, ja. Genau.
Okay, die Hollywood-Karriere, die kann er vielleicht doch, an den Haken hängen und ja.
In den Schacht, genau.
Genau. So, oh, wobei ich sehe gerade, jetzt hat er seit 2016 hat er wohl eine Fernsehserie, wo er gegen Leute boxt. Also, ne, zumindest sehe ich hier immer wieder André Berto. Also, ich sag mal, ich habe die Namen mir jetzt nicht ausgedacht, da sage ich schon mal dazu. André Berto gegen Victor Ortiz, Victor Ortiz gegen Saul Coral, Ortiz versus Alexander. Und ja, in der neuesten Folge kämpft Pacquiao gegen Ugas. Da haben sie Ortiz schon nicht mehr kämpfen lassen.
Ich habe mal kurz in diesen Cast von dem Southpaw reingeschaut und ich sag mal, da steht Forrest Whitaker und der war ja auch mal für einen der Expendables-Teile angedacht, wo wir auch gedacht haben, hä, der als Actionheld? Nein. Aber da spielt auch 50 Cent mit und der soll im vierten Teil eine größere Rolle haben.
Ja, ja. Und es spielt halt Jake Gyllenhaal mit, den ich persönlich ja auch sehr cool finde.
Der auch problemlos in so einen Cast mit reinpassen könnte.
Absolut, absolut. Und der uns ja auch als Prince of Persia schon überzeugt hat. Also
so ist es, ja.
Muss man ja wirklich sagen. Wobei, ich schaue auch gerade in den Cast rein. Skylan Brooks, der da mitspielt, der Hoppy spielt, der sieht irgendwie aus wie der Sohn von Will Smith. Also nicht, als wäre er ein Sohn von Will Smith, sondern er sieht für mich einfach aus wie Jaden Smith.
Okay.
Tja, ich sag mal, vielleicht gucke ich Southpaw doch nicht.
Ah ja, gut, ich habe nichts mehr zu erwähnen, Tode, ich bin durch.
Ich bin auch durch und von daher, sag ich mal, freuen wir uns auf den nächsten Film mit Victor Ortiz und auf den nächsten Expendables.
Mit wem?
Ne, und ja, danke, dass du auch so spontan jetzt auch einfach Bock hattest und ich glaube, ist auf jeden Fall eine spaßige Aufnahme geworden, wie wir es erwartet haben.
So ist es, genau. Ja, ich bedanke mich auch und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.